Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer, schönen guten Tag. Ist der Hype um künstliche Intelligenz gerechtfertigt? Die einen sagen so, die anderen so. Wir haben das heute mal sortiert. Am Tag neuer Quartalszahlen von Nvidia, dem KI-Unternehmen, über das fast alle sprechen. Und außerdem neue Details zur Übernahme der Meyer-Werft, zur möglichen Übernahme, warum Ryanair immer weniger Lust auf den Luftfahrtstandort Deutschland hat, überspitzt könnte man sagen, gut für die Umwelt, schlecht für die Flugpreise, wie Spaniens Premier in Nordafrika sagt, Migration ist eine Notwendigkeit und warum Unternehmen angeblich Rekordschäden durch Cyberkriminalität entstehen. Es gibt in Deutschland viele Traditionsunternehmen, aber nur wenige sind so alt wie die Meyer-Werft aus Papenburg. Die wurde 1795 gegründet. Wirtschaftlich läuft es gerade eigentlich gut. Die Werft baut riesige Kreuzfahrtschiffe und die Nachfrage ist groß. Aber gezahlt wird das meiste Geld erst bei Auslieferung und das bringt die Meyer-Werft aktuell in enorme finanzielle Probleme. Der Staat will einspringen. Sogar der Kanzler kam persönlich vorbei. Aber die Staatshilfe ist durchaus umstritten, weil Kreuzfahrtschiffe für viele eine Umweltsauerei sind und die Konkurrenz bei solchen staatlichen Übernahmen ganz genau hinschaut. Heute wurden neue Details verkündet. Bastian Brandau berichtet.
Einigkeit im Niedersächsischen Landtag. Alle vier vertretenen Parteien wollen die Meyer-Werft retten. Seit Monaten verhandelt die rot-grüne Landesregierung mit der Werft und dem Bund über den Einstieg der öffentlichen Hand bei dem angeschlagenen Unternehmen. Die Krise dort gefährde mehr als 20.000 Arbeitsplätze, sagt Wirtschaftsminister Olaf Lies in einer Regierungserklärung am Vormittag. In so einer außergewöhnlichen Lage sei es geboten, dass der Staat eingreife, auch wenn die Summen in der Schifffahrtsbranche enorm seien.
Wir reden hier von rund 2,6 Milliarden Euro, die Bund und Land verbürgen sollen. Beihilferechtlich sind wir ohne zusätzlichen privaten Investor auf der richtigen Seite. Seit letztem Wochenende liegt der finale Entwurf für den von uns beauftragten sogenannten Private Investor Test vor. Im Ergebnis würden wir als Bund und Land mit einer Beteiligung von 400 Millionen Euro und einem Erwerb von rund 80% der Gesellschaftsanteile die europäischen Bedingungen für den Einstieg in die Meyer-Werft erfüllen.
Lies bestätigt damit erstmals Zahlen, die seit Tagen kursieren. Aber es werde weiter verhandelt. Zweifel am Einstieg hegt der Koalitionspartner der SPD im Bund, die FDP. Die CDU in Niedersachsen war von Beginn an in die Pläne der Landesregierung zum Einstieg bei der Meyer-Werft eingeweiht. Man stehe weiter hinter der Rettung der Werft, versichert der Fraktionsvorsitzende der CDU im Niedersächsischen Landtag, Sebastian Lechner.
Aber persönlich hoffe und glaube ich auch, dass der Bundeskanzler sich an sein Wort halten wird. Ansonsten bräuchten sich Sozialdemokraten nach dem Hochamt auf der Betriebsversammlung im Emsland und in Ostfriesland nicht mehr blicken lassen. Und selbst wenn die Ampel es doch nicht schafft, Herr Minister Lies, Sie haben es gesagt, wir stimmen im Haushaltsausschuss auf Bundesebene zu. Und damit ist auf jeden Fall die Mehrheit gesichert.
Die mit der SPD regierenden Bündnisgrünen signalisieren heute im Landtag ebenfalls Unterstützung. Auch wenn Kreuzfahrten klimaschädlich seien und die Auswirkungen des Schiffsbaus auf die Natur an der Ems gravierend, die Insolvenz des größten Players vor Ort helfe niemandem weiter, so die Fraktionsvorsitzende Anne Kura. Auch aus der AfD gibt es Zustimmung. Mit einer anderen Wirtschafts- und Energiepolitik aber hätte aus Sicht der AfD eine Schieflage der Werft verhindert werden können. Die Meyer-Werft muss bis zum 15. September einen Rettungsplan präsentieren, bevor Zahlungsausfälle drohen.
Ein Beitrag von Bastian Brandau war das. Für Unternehmen ist es ein super GAU, für die Kunden auch. Immer wieder kommt es vor, dass kriminelle Hacker Kundendaten von den Servern von Firmen klauen, in besonders krassen Fällen auch die Kreditkartendaten. Doch Kriminelle haben es zum Beispiel auch auf Forschungsergebnisse abgesehen. Die Schäden in der deutschen Wirtschaft durch Datendiebstahl und Sabotage sind so hoch wie nie. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest der Digitalverband Bitkom in einer neuen Erhebung. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio hat sich das genauer angeschaut.
Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage sind für deutsche Unternehmen keine Randerscheinung. Diese Erkenntnis durchzieht auch den diesjährigen Wirtschaftsschutzbericht. Der repräsentativen Unternehmensbefragung im Auftrag des Branchenverbands Bitkom zufolge sagen inzwischen mehr als 80% der deutschen Firmen, Opfer geworden zu sein. Opfer des Diebstahls von Daten oder von IT-Geräten, Opfer digitaler oder analoger Spionage oder gar Opfer von Sabotage.
Man kann wirklich ersehen daraus, wie konfliktreich und wie spannungsgeladen die heutige Zeit ist und mit welchen harten Bandagen eigentlich gespielt wird,
sagt Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. Auch die Schadenssumme sei um gut 30% auf inzwischen 267 Milliarden Euro gestiegen, so die Studie, wobei solche Schätzungen nicht unumstritten sind. Sinan Seelen, Vizepräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, zählt die Ziele der digitalen Industriespionage auf.
Wir sehen einen Abfluss von Kundendaten, wir sehen einen Abfluss von Daten im Bereich Forschung und Entwicklung, im Bereich der von M&A, also im Endeffekt der Aufkäufe, der Partnerschaften von Unternehmen. Auch das bietet gute Ansatzpunkte, in Anführungsstrichen. Mitarbeiterdaten werden entnommen, aber auch Schwachstellen, die dann später für Sabotageoperationen genutzt werden können.
Die meisten Cyberangriffe kamen laut Umfrage zuletzt aus China, das damit Russland von Platz 1 verdrängt. Ein weiteres Fazit: Die Angriffe auf die Wirtschaft seien zwar vorwiegend digital, sie nehmen aber auch analog zu. Digitale Sicherheit und physische Sicherheit dürften deshalb nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Insgesamt kristallisieren sich einige Branchen als besonders betroffen heraus, so Verfassungsschützer Seelen.
Rüstungsindustrie ist im Fokus staatlicher Akteure, das ist nicht weiter erstaunlich. Wir sehen eine Zunahme im Bereich Logistik. Wir sehen eine Zunahme in den Sektoren, in denen eine Aufholjagd in Anführungsstrichen anderer Staaten stattfindet. Da denke ich vor allem nach wie vor an Air and Space, da denke ich nach wie vor an Batterietechnologien, da denke ich nach wie vor an künstliche Intelligenz.
Seelen und Wintergerst fordern die deutschen Unternehmen entsprechend dazu auf, die Schutzmaßnahmen hochzufahren. Noch immer seien Daten und Server oft schlecht geschützt. Hinzu käme die Verwundbarkeit durch komplexe Lieferketten. Auch Cyberangriffe auf Systeme von Zulieferern und Dienstleistern könnten schwerwiegende Folgen haben, so Bitkom-Chef Wintergerst, der diese Erkenntnis mit der Forderung nach einer Stärkung des IT-Sicherheitsstandorts Deutschland verbindet. Letztlich müsse man auch bei Sicherheitssoftware die Abhängigkeit von ausländischen Anbietern verringern.
Wenn man nur Technologie einkauft und die auch woanders entwickelt wird, hat man hinterher auch nicht mehr die Beurteilungsfähigkeit über diese Technologie. Und wenn man die Beurteilungsfähigkeit über die Technologie verliert, ist man irgendwann digitale Kolonie. Und ich denke, Europa und auch Deutschland sollte keine digitale Kolonie sein, sondern ein digital fortschrittliches Land sein.
Insgesamt sehen sich laut Befragung 2/3 der deutschen Unternehmen durch Cyberangriffe in ihrer Existenz bedroht. Noch vor einem Jahr war es erst knapp die Hälfte.
Johannes Kuhn berichtete. Michael O'Leary ist seit über 30 Jahren Chef der Fluggesellschaft Ryanair, heute eine der größten Airlines der Welt. Der Ire ist auch in der Öffentlichkeitsarbeit ein Vollprofi. Mal machte er aus der Lufthansa die Late Hansa, weil die angeblich schlecht flog und Verspätungen hatte. Mal sinnierte er offenbar aus Spaß über die Einführung einer Toilettengebühr an Bord seiner Flugzeuge. Wenn Ryanair öffentlich Statements raushaut und auf den Luftfahrtstandort Deutschland draufhaut, dann muss man im Hinterkopf haben, dass da PR-Profis am Werk sind. Doch nun redet Ryanair nicht nur, es handelt auch. Weil Deutschland zu teuer sei, werde man 2 in Berlin stationierte Flugzeuge abziehen. Und während sich Ryanair und Lufthansa als Konkurrenten eher spinnefeind sind, bei der Frage, wie luftfahrtfreundlich oder feindlich Deutschland ist, sind sie einer Meinung. Mischa Erhardt berichtet.
Ab nächstem Sommer will der Billigflieger Ryanair sein Angebot am Hauptstadtflughafen BER um rund ein Fünftel eindampfen. Der Grund? Chronisches Missmanagement an dem Flughafen und zu hohe Kosten. So gibt Ryanair an, dass die Fluggastzahlen am Berliner Flughafen noch um 70% unter dem Niveau vor der Pandemie lägen.
Wenn ein Flughafen, der ja durchaus in einem attraktiven Einzugsbereich liegt, so weit hinterherhinkt in seiner Entwicklung, dann kann es nur am Management liegen, dann kann es nur an dem Angebot liegen, dass der Flughafen seinen Airline-Kunden, aber auch seinen Passagieren macht,
sagt Luftfahrtexperte Heinrich Groß-Bongardt. Auf Anfrage kommentiert der Flughafen Berlin-Brandenburg den Ryanair-Vorwurf des chronischen Missmanagements nicht. Der Flughafenbetreiber könne aber die Kritik an den stark gestiegenen Steuerbelastungen gut nachvollziehen, die der Billigflieger ebenfalls als Grund für seinen Rückzug ins Feld führt. Seit Monaten erheben Airlines, aber auch Branchenverbände wie der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft oder der Flughafenverband ADV den Vorwurf, dass die Kosten in Deutschland zu hoch seien. Neben der Luftverkehrssteuer vor allem auch die Luftsicherheitsgebühr und die Flugsicherheitsgebühr. Der ADV rechnet vor, dass deswegen in den vergangenen 10 Jahren rund 200 Strecken von deutschen Flughäfen weggefallen seien. Ralf Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes.
Wenn wir in Deutschland Sonderabgaben haben, hausgemachte Wettbewerbsverzerrungen wie eine Luftverkehrssteuer, wenn wir die höchsten Kosten haben für die Luftsicherheit, dann sagt einfach eine Airline, die habe ich nicht im europäischen Ausland. Und das sieht man an der Reaktion von Ryanair. Aber andere Airlines kehren auch Deutschland den Rücken.
Der Luftwirtschaftsverband BDL führt aus, dass sich seit 2019 die Mehrkosten in Deutschland gegenüber den günstigsten Abflughäfen in Europa pro Flug von 2.000 auf 4.000 Euro verdoppelt hätten. Deswegen kämen immer mehr Fluglinien zu dem Schluss, dass sich Flüge von und nach Deutschland nicht mehr lohnen. Allerdings machen Luftfahrtexperten wie Heinrich Groß-Bongardt für die Verlegung von Strecken innerhalb Europas noch einen anderen Grund aus. Zwar seien die Kosten gestiegen, doch gäbe es vor allem einen Mangel an verfügbaren Flugzeugen.
Und deshalb setzen sie das, was sie da haben, natürlich in den Ländern, auf den Flughäfen an, an denen sie den größten Profit erzielen können. Die hohen Kosten sind sicherlich nur ein Argument. Gäbe es genug Kapazität, dann würden sie sicherlich auch die Flugzeuge in Deutschland einsetzen, aber so optimieren sie einfach ihre Marge.
Denn schließlich würden flugwillige deutsche Passagiere nur deswegen, weil die ein oder andere Airline Strecken an andere Standorte in Europa verlegt, nicht von dort aus losfliegen können oder wollen. Kurz, vergleichsweise hohe oder niedrige Kosten innerhalb eines Landes gelten für alle Fluglinien gleichermaßen. Schließlich streicht man beim Verkehrsclub Deutschland, VCD, vor allem die Lenkungswirkung einer Luftverkehrssteuer heraus. Zudem sei die von der Luftwirtschaft so stark kritisierte Anhebung der Steuer im Mai überschaubar. Michael Müller-Görnert, verkehrspolitischer Sprecher vom VCD.
Also der normale Fluggast merkt das ja gar nicht. Also diese Erhöhung jetzt der Luftverkehrssteuer, die ja da als mit 25% beschrieben ist, auf einem normalen Europaflug ist das pro Strecke, pro Passagier 3 Euro. Und ich sehe keinen, der wegen 3 Euro höherer Luftverkehrssteuer nicht ins Flugzeug steigt.
Das war ein Beitrag von Mischa Erhardt. Nach dem tödlichen Messerattentat in Solingen durch einen Syrer, der abgeschoben werden sollte, ist die Atmosphäre auch in der Politik angespannt. Die Debatte dreht sich zumindest aktuell um die Frage, wie Einwanderung zumindest aus bestimmten Ländern verhindert werden kann, nicht wie man Menschen dazu ermuntert, zu kommen. Auch in Spanien gibt es hitzige Debatten. Regierungschef Pedro Sanchez hat jetzt in Mauretanien eine Art Gegenrede gehalten. Migration sei kein Problem, sondern eine Notwendigkeit. Sanchez räumte aber ein, dass das Thema Probleme mit sich bringe. Marc Hoffmann berichtet.
Während der Ton in der Migrationsdebatte auch in Spanien immer rauer wird, angesichts täglich neuer Flüchtlingsboote auf den Kanaren, sendet Pedro Sanchez auf seiner Afrika-Reise eine andere Botschaft.
La migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas.
Die Migration sei per se kein Problem, vielmehr eine Notwendigkeit, die verschiedene Probleme mit sich bringe. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, um das Phänomen der Migration humaner, sicherer und geordneter zu gestalten, damit unsere Gesellschaften gleichermaßen davon profitieren, sagte Sanchez nach Gesprächen mit Mauretaniens Präsident Mohamed Ould Ghassouani. Beide unterschrieben gleich mehrere Erklärungen. Eine soll Menschen aus dem westafrikanischen Land in den kommenden Jahren die reguläre, wenn auch zeitlich befristete Einreise nach Spanien ermöglichen.
Es un asunto de pura racionalidad.
Rein rational betrachtet, Einwanderer, die arbeiten, sind für unsere Wirtschaft von erheblicher Bedeutung. Sie leisten außerdem einen wichtigen Beitrag für die sozialen Sicherungssysteme.
Para España, por tanto, la migración es riqueza, es desarrollo.
y es prosperidad.
Migration bedeutet für Spanien Reichtum, Entwicklung und Wohlstand, so Sanchez am Abend. Wie spanische Medien berichten, geht es um insgesamt 250.000 Einwanderer, die die spanische Wirtschaft benötigt. Solche Migrationsabkommen hat Spanien bereits mit 7 weiteren Ländern unterzeichnet, darunter viele in Lateinamerika, aber auch mit Marokko und Senegal. Mauretaniens Staatschef Gassouani nimmt seinen spanischen Gast in die Verantwortung. Er zähle sehr darauf, dass der Absichtserklärung konkrete Taten folgten. Denn das westafrikanische Land durchlebt seine ganz eigene Migrationskrise mit über 200.000 Geflüchteten aus dem Bürgerkriegsland Mali in direkter Nachbarschaft. Außerdem kommen Senegalesen, auch Marokkaner, die von der mauretanischen Küste aus die gefährliche Überfahrt nach Europa wagen. Zeitlich befristete Arbeitsvisa, so hofft Spaniens Regierung, könnten die irreguläre Migration zumindest teilweise eindämmen. Zugleich will Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez die Zusammenarbeit mit den Sicherheitskräften Mauretaniens weiter ausbauen. Heißt, mehr Geld und Know-how für Polizei und Küstenschutz vor Ort im Kampf gegen Schlepper und organisierte Kriminalität.
Marc Hoffmann berichtete aus Madrid. Hier ist der Deutschlandfunk mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft um jetzt genau 17.21 Uhr. Nvidia. Vor ein paar Jahren hätten die meisten auf den Namen des Unternehmens wohl mit einem Nvidia-Wer reagiert. Heute ist Nvidia einer der wichtigsten Konzerne der Welt. Warum? Das liegt am Hype um künstliche Intelligenz. Heute Abend deutscher Zeit legt der Chip-Entwickler neue Zahlen vor und das ist für Anleger weltweit wirklich ein Top-Thema. Apropos Anleger, die Frage ist ja, ob der Hype auch bei den KI-Aktien gerechtfertigt war und ist. Zuletzt gab es bei Unternehmen, die auf künstliche Intelligenz setzen, aktientechnisch viel Unruhe. Thomas Wagner schaut sich das für uns genauer an. An einem Tag, an dem laut einer neuen Studie rauskommt, deutsche Unternehmen reißen sich gar nicht so sehr um KI-Anwendungen.
KI, das ist der ökonomische Wachstumstreiber der Zukunft, glaubt Robert Halver von der Baader Bank im Deutschlandfunk Börsengespräch.
Wer die KI beherrscht, beherrscht wahrscheinlich auch die Welt.
KI, das ist etwas, von dem viele nach anfänglichem Ausprobieren gerne wieder die Finger lassen, glaubt Christian Rammer vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim.
Es gibt weiterhin viele Unternehmen, die neu einsteigen in die Technologie, aber auch durchaus viele, die wieder aussteigen. Das heißt, die haben das mal probiert, haben solche Technologien eingesetzt und dann offenbar festgestellt, dass es doch nichts für sie ist.
Hier der Börsenfachmann, der fest an KI glaubt, dort der Wirtschaftsfachmann, der das eher skeptisch sieht. In einer Studie hat Christian Rammer herausbekommen, dass viele Unternehmen mit KI umgehen, wie mit einer heißen Kartoffel, die man gerne gleich wieder fallen lässt.
Ja, wir sehen für das Jahr 2023, dass sich der Anteil der Unternehmen, die KI nutzen, nicht mehr weiter erhöht hat. Der stieg in den Jahren davor sehr schnell an, von quasi null im Jahr so 2015/16 bis dann auf über 10%, 11% im Jahr 2021.
Und im Jahr 2023 waren es nicht wesentlich mehr, nämlich gerade mal 12% aller deutschen Unternehmen mit KI-Nutzung, so Christian Rammer. Und dieser Anteil bleibt seit 3 Jahren konstant, wächst nicht, trotz des aktuellen KI-Hypes. Der gebremste Appetit auf KI-Häppchen im Betrieb macht Christian Rammer aber nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa aus. Dort nutzen gerade mal nur 8% aller europäischen Unternehmen künstliche Intelligenz. Und dann müsse man auch differenzieren, nach Unternehmensgröße zum Beispiel.
Die ganz großen Unternehmen sind ja jetzt schon fast alle dabei. Und eben für die kleinen Unternehmen war es eine wirtschaftlich schwierige Zeit mit Corona und dann dem Energiepreisanstieg. Das ist immer eine Bremse für Technologiediffusion.
Will heißen, was derzeit nicht ist, kann in Zukunft noch werden in Sachen KI. Und da ist der Mannheimer Wirtschaftsforscher dann doch wieder nah dran am Frankfurter Börsenexperten Robert Halver. Der glaubt einerseits an einen KI-Boom bei den Unternehmen, geht aber andererseits davon aus, dass sich der Spreu vom Weizen trennen wird. Nur wo KI was bringt in den Unternehmen, wird KI auch langfristig drin sein.
Das große Aber lautet eben, sie muss Substanz haben, man muss damit Geld verdienen. Nicht alles, was nach KI riecht, ist auch wirklich dann sinnvoll für die Depots der Anleger. Wir werden auch sehen, dass sich die Spreu vom Weizen trennt. Also nur die Unternehmen, die wirklich auch mit KI Geld verdienen, die daraus was machen können, die werden auch längerfristig Erfolg haben. Die anderen werden große Probleme haben. Man kann es ein bisschen mit Aschenputtel vielleicht erklären. Die Guten ins Depötchen und die Schlechten ins Kröpfchen.
Das könnte wohl auch Christian Rammer aus Mannheim so unterschreiben. Trotz dem Ergebnis seiner Studie, wonach nur 12% der deutschen Unternehmen derzeit KI nutzen.
Ich würde schon erwarten, dass es in den nächsten Jahren wieder einen Aufwärtstrend gibt. Wir haben das Thema ChatGPT, das, denke ich, in den Unternehmen auch erst ankommt. Wir haben, denke ich, auch eine gewisse Unsicherheit, die da war, auch im regulativen Rahmen, auch mit der neuen KI-Richtlinie der EU-Kommission. Also ich denke, jetzt sind die Bedingungen wieder günstiger, damit auch die Technologie dort, wo sie Sinn macht, eingesetzt werden kann.
Aber macht KI auch dort Sinn? Dort im Börsensaal? Diese Frage stellt sich Börsenexperte Robert Halver.
Gibt es irgendwann noch den Fondsmanager, den typischen, oder macht das auch die Maschine?
So, also Robert Halver fragt, ob Fondsmanager dann bald irgendwann so richtig von KI abgelöst werden. Sprechen wir drüber und fragen den sehr realen Stefan Wolf, der für uns an der Börse in Frankfurt am Main ist. Stefan, braucht es an der Börse eigentlich überhaupt noch Menschen bei so viel potenzieller KI?
Es braucht immer weniger Menschen. Vor 25, 30 Jahren waren hier noch mehrere hundert Händlerinnen und Händler auf dem Börsenparkett tätig. Inzwischen sind es ein paar Hände voll. 96% des Aktienhandels findet ja inzwischen im Computer statt. Aber am Ende sitzt immer noch eine Person, die auf einen Verkauf- oder einen Kaufknopf drückt. Das auch trotz der vielen Computerhandelssysteme, die zwischen selbstständig handeln, mehrere Millionen Handelsbewegungen pro Sekunde hinbekommen, aber auch die müssen mit Informationen gefüttert werden und meistens schließen sie zurück. Das heißt, sie schließen auf Vorgänge in der Vergangenheit und glauben dadurch, die Zukunft erkennen und damit die Handelsbewegungen lenken zu können.
Menschen und Computer weltweit warten auf die Nvidia-Zahlen. Die kommen erst heute Abend, späterer Abend deutscher Zeit. Warum ist das so ein Riesenthema?
Nun, Nvidia ist ein Chip-Hersteller, der Chips herstellt für künstliche Intelligenz und gilt inzwischen als Synonym für künstliche Intelligenz an den Finanzmärkten, auch wenn viele andere sogenannte Player inzwischen sich den Markt aufteilen. Aber man hat ja hier an der Börse eine Zeit lang wirklich alles gekauft, was nicht bei drei auf dem Baum war, was irgendwie mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Und deshalb schaut man auf diesen Marktführer unter den Chip-Herstellern, der fünf Quartale in Folge inzwischen die eigenen Erwartungen und die Erwartungen der Märkte bei weitem geschlagen hat. Man erwartet heute Abend 120% Umsatz plus. Bescheidenheit kennt man da eher nicht. Aber das Ganze wird sich natürlich auf die Kurse am Abend noch auswirken.
Und gibt es aktuell Auswirkungen dieser Wartestimmung in Sachen DAX?
Es herrscht eine gewisse Zuversicht, dass Nvidia es gelingen wird, die Erwartungen erneut zu schlagen. Deshalb auch der deutsche Aktienindex im Plus, getragen unter anderem von Papieren wie dem Softwarehersteller SAP. Der DAX steigt um 0,5% oder 107 Punkte, steht jetzt bei 18.788 Punkten und damit knapp 100 Punkte unter seinem Rekordhoch. Also auch hier sind die Erwartungen hoch.
Das Handelsblatt berichtet heute, dass Volkswagen angeblich vor noch größeren finanziellen Problemen steht. Ist das bei Ihnen ein Thema?
Es ist durchaus ein Thema, auch wenn es sich nicht in den Kursen niederschlägt. VW-Aktien verlieren 0,5%. Aber den Berichten zufolge erreicht der Konzern seine eigenen Sparziele nicht. Es fehlen angeblich 2 bis 3 Milliarden Euro. Und das ist natürlich eine Summe, die auch einem Konzern wie VW wehtut.
Und ebenfalls berichtet wird heute über die Stahlsparte von ThyssenKrupp. Da steht ja die Stahlsparte vor enormen Veränderungen. Es gibt auch Proteste der Belegschaft, morgen eine Aufsichtsratssitzung. Und immer deutlicher wird laut Medienberichten, dass es zwischen der Gesamtkonzernführung und den Managern der Stahlsparte nicht gut läuft.
Und da erwartet man so etwas Ähnliches wie einen Showdown bei dieser Aufsichtsratssitzung. Es sind ja bis zu 10.000 Arbeitsplätze betroffen, wenn es um die Abspaltung der Stahlsparte von Thyssen geht. Aber auch hier hält sich die Reaktion an den Märkten in relativ engen Grenzen. ThyssenAktien verlieren 0,6%.
Und jetzt schauen wir noch auf drei Dinge, auf den Eurokurs, auf den Anleihemarkt und auf den Goldpreis.
Der Euro verliert heute auf Basis der Referenzkurse der Europäischen Zentralbank einen halben US-Cent auf $1.1117. Die Umlaufrendite ist um einen Basispunkt gesunken auf 2,26%. Äußerst ruhiger Handel heute an den Anleihemärkten. Und auch Gold hat nach dem Hype ein wenig an Glanz verloren. Die Feinunze kostet zur Stunde $2.507.21. Das sind $1.34 weniger als gestern.
Stefan Wolf in Frankfurt am Main. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft im Deutschlandfunk. Ich bin Benjamin Hammer. Tschüss.